Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Nicole Dittmer.
Guten Tag, und zu Gast ist die Journalistin und Publizistin Caroline Fetscher bei mir im Studio. Willkommen.
Guten Tag.
Ja, wir sortieren wie immer Themen von Woche und Tag. Eine Meldung des heutigen Tages, an der ich auch, muss ich zugeben, momentlang länger hängen geblieben bin, dass die Ampelfraktionen und die Union im Bundestag sich auf einen gemeinsamen Antrag zur Einführung eines jährlichen Veteranentages in Deutschland geeinigt haben. Es geht darum, Dankbarkeit und Anerkennung auszudrücken, aber auch mehr Verständnis in der Gesellschaft zu wecken für die Leistungen der Soldaten. Gute Idee, Frau Fetscher?
Im Prinzip ja. Also Veteranentag klingt natürlich immer schrecklich und so ein bisschen reaktionär und so.
Oder? Ja.
Aber man muss ja doch Respekt haben vor den Menschen, die diese Aufgaben wahrnehmen. Und wir reden nun täglich davon, wie wichtig das ist, auch die Demokratie verteidigen zu können. Und im Zweifelsfall tun sie das. Mhm. Und ich habe sie bei Auslandseinsätzen erlebt, die Bundeswehrsoldaten, und fand das immer eine sehr beeindruckende Truppe. Also ich habe in Kosovo und Mazedonien und in Bosnien auch, habe ich jeweils Bundeswehrsoldaten im Einsatz erlebt. Sehr zivile Einsätze zum großen Teil. Aber ich habe da durchaus ein anderes Verhältnis dazu gewonnen, dadurch, dass ich es erlebt habe.
Mhm. Aber in der Tat, Sie sagen, es klingt erstmal so Veteranentag. Es klang für mich auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen.
Also und altbacken.
Ja. Genau. Und das ist aber auch der ambivalente Gedanke, der mir dann gekommen ist, dass es auf der einen Seite vor dem Ukraine-Krieg vielleicht für viele Menschen auch noch so war, Soldaten in Uniform, dafür vielleicht auch noch Propaganda machen oder werben, klingt irgendwie wie aus der Zeit gefallen. Und auf der anderen Seite, jetzt in Krisenzeiten, wo wir wieder drüber reden, ob wir vielleicht sogar eine Wiedereinführung der Wehrpflicht brauchen, sind wir froh, dass wir sie haben.
Ja, und ich bin im Übrigen durchaus der Ansicht, dass man das sehr stark erwägen muss mit der Wiedereinführung der Wehrpflicht, weil man ja nicht nur die in Uniform affinen Leute von den rechten oder linken oder vielleicht auch islamistischen Rändern haben möchte, die dahin streben, sondern eigentlich den breiten Querschnitt der Bevölkerung repräsentiert sehen möchte in der Bundeswehr.
Mhm. Aber die Idee dieses Veteranentags ist natürlich auch nochmal auf die Belastung, Stichwort posttraumatische Belastung, aufmerksam zu machen. Afghanistan kommt mir da sofort in den Sinn, wo das viel besprochen wurde.
Man weiß es ja sogar von Kriegsreportern, wenn man zurückkommt aus so einem Gebiet, dass man sich im Prinzip mit niemand austauschen kann, außer mit denen, die es erlebt haben. Mhm. Und auch das ist, denke ich, wichtig, dass es Veteranenvereinigungen gibt, die sich untereinander austauschen können über ihre Erlebnisse, Erfahrungen, Belastungen.
Haben wir schon ein aktuelles Thema des Tages abgearbeitet quasi. Zweites sind die Milliardenhilfen für die Ukraine, diesmal bespielt aus den USA, reden wir gleich drüber. Bei mir im Studio ist Caroline Fetscher, Journalistin, Autorin, Publizistin, was Sie wollen. Seit Monaten wartet die Ukraine auf Militärhilfen aus den USA. Das ist unser Thema jetzt. Heute will der Sprecher des Repräsentantenhauses Mike Johnson über das Hilfspaket abstimmen lassen gegen den Widerstand rechter Hardliner. Und er ist zuversichtlich, dass die notwendige Mehrheit zustande kommt.
We know what the timetable is. We know the urgency in Ukraine and in Israel. We were going to stand for freedom and make sure that Vladimir Putin doesn't march through Europe. We're going to do the right thing.
Ja, wir wissen um die Dringlichkeit in der Ukraine und Israel. Wir werden für die Freiheit sorgen, dass Wladimir Putin nicht quer durch Europa marschiert, sagt Johnson. Caroline Fetscher muss noch mal kurz husten. Das sind vermeintlich entschlossene Worte, nachdem es ein halbes Jahr gedauert hat, bis es überhaupt zu dieser Abstimmung über die Hilfen gekommen ist im Kongress. Da kann man diese Worte ja ein bisschen anzweifeln in ihrer Intention, ihre Gedanken dazu.
Naja, die Republikaner sind gespalten. Also dieser alte Impuls des Kalten Krieges, wir sind grundsätzlich misstrauisch, wenn die Russen kommen und so weiter, der ist vorbei, weil das ja jetzt eine wilde Marktwirtschaft ist und eigentlich ein Turbokapitalismus und Oligarchen und so weiter und der Putin mit harter Hand durchgreift. Das sind alles Assoziationsfelder damit geöffnet, die bei einigen Republikanern gut ankommen. Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass Donald Trump ja einen starken Konflikt hatte mit Zelensky schon lange vor dem Krieg, nämlich 2019, als er versucht hat, ihn zu erpressen, dass er ihm Material liefern soll gegen Joe Biden und den Sohn Hunter Biden. Er hatte damals gesagt, er hält 400 Millionen Militärhilfe zurück und mehr oder weniger indirekt angedeutet, nur wenn du mir die beiden ans Messer lieferst, kriegst du diese Militärhilfe. Mhm. Was übrigens zu dem ersten Amtsenthebungsverfahren damals geführt hat durch Nancy Pelosi. Also Trump hat noch seine alte Rechnung mit den Ukrainern. Und ich habe heute irgendwo in einer amerikanischen Zeitschrift die Schlagzeile gelesen, Trump hates Ukraine. Also Trump hasst die Ukraine. Ist vielleicht übertrieben, aber ich glaube schon, dass da bei ihm eine ganz persönliche Aufladung mit Ressentiment dahinter ist. Mhm. Andererseits gibt es jetzt doch Republikaner, die begriffen haben, was wir eben gehört haben. Wir werden nicht zulassen, dass Putin durch ganz Europa marschiert. Und wir wissen, was auf dem Spiel steht. Und dadurch, dass dieses Paket jetzt aufgeschnürt wurde und in Einzelteilen, in einzelnen Abschnitten im Repräsentantenhaus abgestimmt werden darf. Dadurch besteht die Hoffnung, dass eben doch ein Teil der Republikaner dieser einen Charge zustimmt.
Ja, einer, der da ja schon so eine leichte Wende vollzogen hat, ist tatsächlich Mike Johnson, der eigentlich ein Trump-Unterstützer ist, jetzt aber dafür wirbt. Zuversichtlich ist, dass das klappen könnte, ist aber nicht sicher wegen der Hardliner. Sie sagen, es ist jetzt, es gibt zwei Zugeständnisse an die skeptischen Republikaner, mit denen man hofft, die Zustimmung zu bekommen. Einmal ist es, dass die Abstimmung über Hilfen für die Ukraine, über Hilfen für Israel und Taiwan alle in einzelnen Verträgen abgestimmt werden. Und das andere, dass auch ein Teil der Gelder, die der Ukraine dann zugestanden werden sollen, nur als Darlehen gewährt werden sollen. Aber es zeigt irgendwie auch wieder, letztendlich, weil das ja so empathische Worte waren, natürlich auch dementsprechend mit Pathos vorgetragen, dass es aber vor allem um das Wahren der eigenen parteipolitischen Interessen geht und nicht vorwiegend um die Empathie mit der Ukraine.
Also um das Image, was die Partei bei ihren Anhängern noch erhalten oder wecken möchte. Wir kümmern uns nicht, wir zahlen da nicht irgendwelche Milliarden für einen Konflikt, der tausende Kilometer entfernt ist. Das soll die Europäer mal selber schauen und sie sollen überhaupt mal erst von ihrem Bruttosozialprodukt entsprechende Prozente in die Rüstung stecken und ins Militär und so weiter. Also das ist ja die Rhetorik, die bei dem Autoarbeiter in Detroit gut ankommt. Aber die Biden-Administration hat natürlich schon einen weiteren Horizont in der Sache.
Nicht nur wichtiges Geld, sondern vor allem auch wichtiges Signal?
Natürlich.
An Russland.
Ja, aber ja, na klar, wenn das klappt, kann man jetzt eigentlich nur die Daumen drücken als Demokrat.
Hinzu kommt dann auch, dass die NATO jetzt nochmal ihren Willen bekundet hat, auch die Luftabwehrsysteme der Ukraine zu stärken. Bundesregierung liefert ein drittes Patriot-System. Es ist nur schwierig, finde ich, immer von hier aus wirklich zu beurteilen, wie viel es der Ukraine aktuell wirklich hilft.
Also wir wissen vor allem nicht, also ich zumindest auch wenn ich immer zu Militärexperten höre, wie asymmetrisch dieser Krieg eigentlich ist. Er ist asymmetrisch, die Ukraine ist das viel kleinere Land, aber sie ist extrem entschlossen und die Streitkräfte sind extrem motiviert. Wie das in Russland aussieht, ist, glaube ich, überhaupt nicht realistisch zu ermitteln im Augenblick.
Und wir kommen zu der Rubrik, worüber Sie sich geärgert haben in dieser Zeit. Und da möchten Sie über den Krieg im Sudan reden, der jetzt schon fast ein Jahr dauert.
Ein Bürgerkrieg zwischen im Prinzip zwei Generälen, die einander die Macht streitig machen wollen. Und die Zahlen, die wir aus dem Sudan kennen, hören, erfahren, sind erschreckend. Es gibt 18 Millionen Menschen, die von Hunger bedroht sind. Es gibt über 7 Millionen, die als Binnenflüchtlinge innerhalb des Landes in Zelten und sozusagen unter furchtbaren Bedingungen hausen. Und Tausende von Toten und Vergewaltigungen und Kriegsverbrechen und so weiter. Und das ist bis jetzt nun nicht so, dass wir da im Westen oder auch im Rest der Welt irgendwo Protestdemonstrationen, Sitzblockaden, transparente Poster etc. haben. Keine offenen Briefe, kein Aufschrei, sondern das läuft so vor sich hin. Und ein Grund, warum das so ist, denke ich mir, ist, dass es natürlich von außen gesehen sind da Schwarze gegen Schwarze. Man kann nicht dieses ganz schöne, einfache Schwarz-Weiß-Schema des Postkolonialismus darauf anwenden, was man ja, was in Israel versucht wird, also beim Thema Israel versucht wird. Und das ist einfach ein Konflikt, der nicht passt ins eigene ideologische Gehege.
Mhm. Es ist tatsächlich in den letzten Wochen immer mal wieder aufgeploppt, genau mit diesem Tenor in verschiedenen Sendern, Zeitungen, immer mal einzelne Artikel, der vergessene Krieg im Sudan. Ich finde das noch ein bisschen erschreckender vielleicht als manch anderer, weil ich auch sehr persönliche Kontakte in das Land habe. Selbst die sudanesische Community hier im Land, muss man allerdings sagen, ist wirklich hilflos und hat Schwierigkeiten überhaupt rauszufinden, was zum Beispiel gerade in Khartoum ist. Man hat kaum Kontakte. Alle aus Khartoum fliehen in den Norden des Landes. Mhm. Ich habe mich auch gefragt, das ist immer das Gleiche, woran liegt es, dass das so wenig gesehen wird? Klar, Gaza, Ukraine im Vordergrund. Aber der Sudan, das muss man natürlich ehrlich sagen, musste ich mir auch eingestehen, gehörte bis vor meiner Verhaftung in diesem Land zu den Ländern, über die ich ganz, ganz
Sie sind dort verhaftet worden?
Nee, verhaftet im Sinne von emotional verhaftet.
Ach so, okay. Also durch die Bekanntschaften, durch die Freundschaften.
Genau, also dass ich einfach...
Ja, ich wollte gerade fragen.
Dass ich wenig wusste über dieses Land vorher und dass das eben einfach zu den Ländern gehört, die in der medialen Aufmerksamkeit auch einfach immer unter den Tisch fallen und nur dann, wenn es politische Krisen und Konflikte gibt, überhaupt mal berichtet wird. Und wie Sie schon angedeutet haben, dass man vielleicht auch Sorge hat in der Politik, dass man nicht so genau weiß, wie man am effektivsten wo hilft.
Ja, und beide Seiten des Konflikts sind offenbar nicht sympathisch und nicht demokratisch. Und es ist, man kann nicht sagen, ich schlage mich auf die eine Seite und die unterstütze ich. Sondern die wirklich die dritte Seite ist die entscheidende, nämlich die leidende Bevölkerung.
Und ich frage
mich zum Beispiel, was macht dann sowas jemand wie der deutsche Sudan-Beauftragte Volker Perthes, der früher Vorsitzender der Stiftung oder Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik war, die da jahrelang das alles beobachten und dann auch nicht, vielleicht ist es falsch, auf jeden Fall nicht die Alarmsignale gesendet haben.
Ja, das glaube ich nicht. Der Volker Perthes ist aus dem Land offiziell gebeten worden, auszureisen.
Ja, ja, jetzt, aber in all die Jahre davor, es hat sich ja vorbereitet. Sowas kommt ja nicht über Nacht.
Mhm.
Man hätte vielleicht da einfach die Vorboten sehen können.
Ich glaube, es ist auch ein Problem, aber ich weiß nicht, wie man es lösen soll, dass es genauso in der Gesellschaft ist, dass irgendwie man denkt, es ist eine Überforderung. Quasi. Noch ein Konflikt und noch ein Konflikt. Wenn ich dran denke, vorher, wir hatten auch einer der auch vergessenen Konflikte, Niger. Da gucke ich auch ab und zu mal wieder hin.
Die ganze Subsahara-Afrika löst sich inzwischen in eine Kette autoritärer Staaten auf und da wird zugeschaut. Also es ist tatsächlich so, dass es gibt ja dann immer noch teilweise Hilfsorganisationen, Rotes Kreuz und so weiter, UNICEF, aber im Wesentlichen schaut man dabei zu. Und da müsste man eigentlich die panafrikanische Organisation haben, mit denen man zusammensitzt. Also weltweit, nicht der Westen oder so, sondern auf der Ebene der Vereinten Nationen etc.
Hilfsorganisationen appellieren OSZE, natürlich anlässlich dieses Jahrestags auch aktuell wieder. Und wir reden über ein politisches Thema, das diese Woche mal wieder aufgeploppt ist, der Paragraph 218. Aus diesem Grunde, weil es eine Expertenkommission gab, die da dran gesetzt wurde, um mögliche Empfehlungen abzugeben. Es geht um Schwangerschaftsabbruch, der immer noch ein Straftatbestand ist nach dem Paragraphen 218. Und diese Kommission empfiehlt der Bundesregierung jetzt, Abtreibungen in der Frühphase der Schwangerschaft zu legalisieren. Wir reden von den ersten 12 Wochen. Erstmal nur eine Empfehlung, aber Vertreter der katholischen Kirche laufen bereits jetzt schon Sturm. Caroline Fetscher, was halten Sie davon?
Ich habe jetzt gerade Karl Lauterbach im Ohr, der, glaube ich, wörtlich gesagt hat, das ist wirklich eine Diskussion, die wir im Moment nicht brauchen. Also klar ist das auf Dauer nicht befriedigend, dass etwas eigentlich strafbewehrt ist, aber nicht bestraft wird. Und so sieht's ja rein juristisch, rechtlich sieht es so aus. Und es muss auf Dauer irgendwann geändert werden. Aber im Augenblick gibt es so viel dringlichere Probleme. Und so wichtige Probleme, gerade eben im Bereich, also was Familienpolitik betrifft, zum Beispiel Kindergrundsicherung, was da läuft oder laufen soll, dass es so viel vorrangiger, finde ich.
Jetzt muss man auch sagen, dass das jetzt gerade wieder auf die Agenda gerufen wurde, ist eben, weil diese Expertenkommission sozusagen ihren Bericht beendet hat, ihre Empfehlung abgegeben hat. Es wird eine baldige Gesetzesänderung sowieso nicht geben. Das haben bereits Gesundheitsfamilien.
Nicht in dieser Legislaturperiode.
Genau, das haben die schon angekündigt. Mhm. Die Vorschläge werden jetzt erst geprüft. Mhm. Man hat auch Angst, dass diese Debatte über diesen Paragraphen wieder zu einer gesellschaftlichen Spaltung führen könnte. Genau. Da habe ich mich allerdings wirklich gefragt. Im Jahr 2024 in Deutschland? Wirklich? Muss man das noch befürchten?
Naja. Also es ist zwar absurd, die katholische Kirche hat nun auch bei Gott, um es mal wörtlich zu nehmen, ganz andere Probleme und müsste sich mit ihren eigenen Strukturen beschäftigen und tut das ja auch. Aber es gibt dann tatsächlich ja eine Menge Leute, die so argumentieren mit dem Recht auf Leben und so weiter. Und das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Nicht? Also ich halte eine Beratung nach wie vor für sinnvoll, auch in diesen ersten 12 Wochen.
Keine Frage, aber welche Mutter treibt leichtfertig ihr Kind ab?
Es wird immer wieder gesagt, es gibt Frauen, die werden vom Mann unter Druck gesetzt. Es gibt welche, die glauben, ich habe überhaupt kein Geld und wissen nicht, welche Möglichkeiten es gibt, dass man eben auch Hilfen und Unterstützung, Übergangsunterstützung bekommt etc. Also es ist schon wichtig, denke ich, auch wenn das die Entscheidung in diesen ersten 12 Wochen fällt, dass es da eine Beratung gibt. Und nicht nur ein Angebot, sondern eine Pflichtberatung. Mhm.
Keine Frage, aber die Straffreiheit fände ich schon auch wichtig, sicher. Weil natürlich Frauen sich
straffrei.
Sowieso meistens mit, auch das Signal, weil sich Frauen sowieso meistens, würde ich behaupten wollen, mit Schuldgefühlen rumtreiben, wenn sie ihr Kind abtreiben. Und wenn man dann noch im Kopf hat, dass man eigentlich auch gegen geltendes Recht verstößt, ja, da können die einen sagen, das ist doch nicht wichtig. Doch, ich finde, das ist wichtig.
Das ist wichtig, das stimmt. Aber ich sage mal, diese Kindergrundsicherung und die Zahlen, die dabei jetzt kursiert sind, also was wir da gehört haben, sollen 5.000 neue Stellen für die Verwaltung geschaffen werden. Da greife ich mir wirklich an den Kopf.
Das hat die Familienministerin nun auch schon wieder zurückgenommen, dass es jetzt weniger sind, aber ich gebe Ihnen recht.
Das hat sie zurückgenommen, aber ich meine, wir brauchen eigentlich in den Brennpunktschulen, da wo wirklich die Ungerechtigkeit, die Chancenungerechtigkeit am allergrößten ist, da brauchen wir kleine Klassen mit 15 Kindern, da braucht man wirklich Hunderte und Tausende von Lehrern, die zusätzlich da sind, Nachmittagsangebote für Kinder, Schulpsychologen, Erzieher.
Da wird Ihnen keiner widersprechen, da wollen Sie lieber
das kostet Geld.
Das kostet Geld, das heißt, Sie wollen lieber Geld aus der Kindergrundsicherung wieder rausnehmen.
Absolut, was soll, mit 200 Euro mehr im Monat kann ich mir doch als Mutter oder Vater die Sprache nicht kaufen. Ich kann neben dem Kind sitzen und sagen, ich soll mit ihm Hausaufgaben machen oder irgendwelche schönen Bilderbücher kaufen. Ich kann es ja nicht mal vorlesen, wenn ich die Sprache nicht kann. Ich erinnere mich an einen Schüler, ist ein Albaner, der gehört hatte von einem Schuldirektor, glaube ich, ihr sollt zu Hause mehr Deutsch sprechen. Und dann sagte der, mit wem denn? Ja, und das muss man einfach realistisch sehen. Hier muss für Chancengerechtigkeit viel mehr getan werden. Und obwohl die FDP nicht meine Lieblingspartei ist, finde ich, da hat auch Christian Lindner recht, wenn er darauf hinweist. Ja, dem geht es wahrscheinlich nur darum, dass es insgesamt vielleicht billiger wäre.
Aber die Frage ist, ob das eine das andere ausschließen muss. Klar, Herr Lindner wird dann sagen, Geld ist nicht für alles da.
Nee. Ist ja auch, es ist ja definitiv.
Aber 200 Euro mehr im Monat ist natürlich auch für arme Familien teilweise wirklich wertvolles Geld.
Ja.
Und dieses Argument, was Sie noch nicht genannt haben, wo ich aber weiß, dass Sie es vielleicht tun würden, ich nehme es jetzt mal vorweg, dass es Eltern, es ist ja ein viel genutztes, auch nicht immer für ihre Kinder nutzen.
Man sieht es, die Leute haben Tattoos, jedes Tattoo kostet Hunderte von Euro.
Entschuldigung, Frau Fetscher, das ist jetzt aber ein Vorurteil.
Ich habe viele Jahre eine Flüchtlingsfamilie begleitet aus dem früheren Jugoslawien. Die hatten wirklich einen besseren Laptop als ich. Den haben sie mit in Raten abgezahlt. Die haben alles gehabt, was man überhaupt nur an Unterhaltungselektronik haben konnte. Und wenn ich dem Kind Sachen geschenkt habe, die wirklich jetzt sagen wir für das Bildungsprogramm, ich bildungsbürgerlich dahergegangen bin und gesagt habe, hier ist ein Keyboard, das Kind wollte Klavier spielen, Keyboard, dann war das auf eBay innerhalb von 3 Tagen.
Trotzdem, ja. Jetzt komme ich mit der Wissenschaft empirisch, ist das, ich nehme das
sagt
tatsächlich,
das
ich nehme
sie.
Das, nee, das sagt die Wissenschaft nicht, also zumindest in Teilen.
Nein, die Wissenschaft sagt das, was Sie jetzt sagen wollen,
genau,
dass die Leute benutzen es wirklich, um ihrem Kind ein Bilderbuch zum Vorlesen zu kaufen.
Eben.
Also, I don't believe it. Ich glaube es einfach nicht.
Ja, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ich habe diese Momentaufnahmen tatsächlich auch. Wir müssen aber auch sagen, dass wir beide in Berlin leben.
Ja, das stimmt.
Wo irgendwie die Situation in Schulen nochmal eine besondere
Natürlich
ist.
Natürlich wäre es toll, wenn die Eltern, wenn Familien auch mehr Geld hätten. Aber elementar ist das, was in der Schule passiert. Wenn jedes Kind dort ein Frühstück bekommt, dann kommt kein Kind mehr hungrig in die Schule. Das wäre das, was ich mir wünsche.
An der Stelle sind wir uns einig. Und wir sind bei einem Kulturthema angelangt. Trotz Krieg und Krisen beginnt in Venedig heute die 60. Kunstbiennale. Haben wir auch schon viel drüber gesprochen in diesen Tagen. Motto: Foreigners everywhere, Fremde, Ausländer überall. In den israelischen Pavillon aber werden vorerst keine Fremden kommen. Der nämlich soll geschlossen bleiben, bis es eine Feuerpause im Gazakrieg geben wird und die Geiseln freigelassen werden. So, Frau Fetscher, steht es auf einem Plakat vor dem Pavillon und so will es die Künstlerin Rouge Patir. Das ist eine Frau, die sich für politischen Wandel in Israel ausspricht und sie will damit ein klares Zeichen setzen. Das richtig?
Sie setzt sich für den politischen Wandel ein, was ja Millionen in Israel tun, und zwar auch schon vor dem 7. Oktober, die da jeden Samstag auf die Straße gegangen sind, zu Hunderttausenden, um gegen die reaktionäre Regierung Netanyahu zu protestieren. Und es gibt jetzt mehr denn je, gibt es Grund zu protestieren, weil ihr ja auch das angelastet wird, dass die Sicherheit nicht gegeben war an diesem 7. Oktober, dass da einfach nicht dieser Übergriff und Angriff nicht verhindert wurde, dieser barbarische Angriff. Was ich aber schade finde, ist, wenn man dann eigentlich vorwegnehmend in so einer Art Selbstboykott sagt, ich mache die Schotten dicht und ich lasse das Gitter zu und mein Pavillon bleibt geschlossen und ihr wird einfach nur protestiert durch Schweigen. Und das finde ich sehr schade, weil da ist ja Publikumsverkehr. Da kommen Tausende aus aller Welt, da kommt diese ganze Kunstszene. Man könnte jeden Tag eine Diskussion haben. Man könnte sagen, jeden Tag ist ein Public Space, ein offener öffentlicher Raum, wo man Leute einlädt, auch Experten, die ja durchaus in Europa massenhaft vorhanden sind, mit denen man dort reden könnte. Mhm. Man könnte Informationen auch geben, gerade in dieser sehr teilweise, was Israel betrifft, so unfasslich bornierten Kunstszene.
Wobei man dann
so antizionistisch, anti-israelisch, antisemitisch ja auch teilweise ist. Da könnte man so viel Information weitergeben. Mm,
wobei man dann sagen müsste, würde wahrscheinlich die ursprüngliche Kunst von Rouge Patir komplett in den Hintergrund.
Ja, das tut sie doch sowieso. Ich meine, die ist jetzt gar nicht
genau,
da.
Genau, tut sie sowieso, aber sie setzt ihr Zeichen eben auf diese Weise. In der Tat muss man für den Kontext natürlich wissen, für die, die das nicht verfolgt haben, und den finde ich eher schwierig, dass es ja eben wochenlang vorher den Kampf pro-palästinensische Aktivisten gegeben hat, die genau gefordert haben, Israel auszuschließen. Mhm. Und dass man Rouge Patir natürlich jetzt auch vorwerfen kann, auch wenn sie es überhaupt nicht so meint, dass sie sich mit denen gemein macht. Das finde ich.
Naja, es ist ich finde es sehr ängstlich. Mhm. Es ist wie so ein bisschen so eine politische Sollübererfüllung. Ich mache hier gar nichts, solange nicht alle Geiseln frei sind und der Waffenstillstand und so weiter. Das heißt, ich übernehme Forderungen beider Seiten und mache selber die Schotten dicht oder klappe das Visier runter. Mhm. Und das ist bedauerlich. Ich hätte anders für eine andere Vorgehensweise plädiert.
Bedauerlich finden Sie, das Thema, habe ich gesagt, wurde die letzten Tage schon mehrfach diskutiert hier bei uns im Programm. Und wir hören mal die Kulturjournalistin Aida Baganejad, die das Ganze ein bisschen anders sieht.
Ich finde kulturelle Boykotte und sehr viele andere Boykotte auch für nicht sehr klug, um es mal versuchen diplomatisch auszudrücken. Was Ruth Patier aber tut, würde ich nicht einen Boykott nennen, sondern die Entscheidung einer betroffenen Künstlerin und ihrer beiden KuratorInnen. Das ist kein Boykott, das ist eine auch künstlerische Entscheidung, zu sagen, wir sehen uns gerade nicht in der Lage, diesen Pavillon zu öffnen, die Partys zu feiern und leichtfüßig durch unsere kuratierte Ausstellung zu laufen. Und das ist eine künstlerische Entscheidung. Und gerade als betroffene Person haben Sie absolut das Recht dazu.
Caroline Fetscher, hat Rouge Party nicht das Recht dazu?
Ja. Also leichtfüßig Partys feiern ist ja nun nicht die Alternative. Sondern wenn man sagt, wir haben jeden Tag von 11 bis 16 Uhr hier einen Diskussionsraum, einen Informationsraum und geben etwas weiter und eventuell sammeln auch Impulse, intelligente, kreative Impulse dafür, wie das Ganze vorangehen kann, dann hätte man da viel gewonnen. Also dann hätte man da sozusagen wirklich eine politische Performance gehabt.
Keine Frage, obwohl ich das wirklich nach wie vor sehr ambitioniert finde, was Sie da alles fordern, die arme Rouge Patier, was die alles hätte tun können oder sollen, Ihrer Meinung nach. Aber ich finde die Haltung von der Kulturjournalistin auch ein bisschen schwierig. Man könnte aber sagen, die Schließung als solches ist doch auch Kunst.
Ja, das ist BDS eigentlich. Es ist deswegen, wenn sie sagt, es sei kein Boykott, aber BDS heißt Boycott Divestment Sanctions, also das ist der Aufruf, Israel zu boykottieren, dort nicht zu investieren und es zu sanktionieren. Das ist diese anti-israelische Bewegung, die es schon viele, viele Jahre gibt und die in der Kunstszene besonders beliebt ist. Und jetzt macht sie einen Selbstboykott, auch wenn die eben zitierte Kollegin das nicht so nennen will. Aber das ist eigentlich nur so eine, es ist fast wie so ein beleidigtes Schweigen und ein verängstigtes Verharren.
Ja. In jedem Fall zeigt es aber wieder einmal nach Kassel zum Beispiel auch, der Documenta, dass eigentlich kaum noch eine aktuelle Veranstaltung nach der Berlinale auch keine aktuelle Kulturveranstaltung mehr ohne die aktuelle Weltpolitik auskommt, oder? Obwohl Kunst ja eigentlich unabhängig sein soll.
Nein, das ist sie nie, das wissen wir, dass sie ja immer in einem Kontext steht. Also sie entsteht ja innerhalb eines sozialen Gefüges und das ist so vollkommen klar.
Aber dass von Künstlern auch wirklich verlangt wird, in diesen Zeiten sich zu verhalten, das hat Rouge Patier ja auch mal betont.
Ne? Ja, sie hat jetzt zwei Forderungen in den Raum gestellt oder an die Tür gehängt und lässt das einfach so als diese zwei Zeilen da stehen. Und im Grunde gönnt sie sich selbst nicht, dass sie ausstellen darf, als ob sie sich selbst bestraft eigentlich. Und sie bestraft auch das Publikum mit. Und das ist schade.
Osterferien sind gerade vorbei, in der vielleicht so manch einer Urlaub gemacht hat. Auf den Kanarischen Inseln, klimatisch ja die ideale Zeit dafür. Und vielleicht aber auch realisiert hat, dass man derzeit nicht mehr überall willkommen ist. Caroline Fetscher, bevor wir darüber reden, warum das so ist, erstmal die Frage an Sie, Kanarische Inseln, woran denken Sie da sofort? Ist das auch für Sie so ein Rückzugsort oder mal gewesen?
Naja, man hört jetzt sofort hier Teneriffa, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma.
Waren Sie schon
mal einmal im Leben war ich auf La Palma. Ich fand es ein bisschen steril, aber es war so ein Massenhotel. Also ich habe vielleicht nicht den richtigen Eindruck davon.
Und ist jetzt natürlich auch alles anders geworden nach dem Vulkan.
Ich kann mich erinnern, dass als ich in der Ausbildung war, also lange her bei Gruner und Jahr in der Journalistenschule, dass man sich in Hamburg damals so den Schnack erzählt hat, dass es zwei Begrüßungsformen in der Hamburger Society gibt. Das eine ist Fuerteventura und das andere ist Lanzarote. Und das eine ist, ich grüße dich, und das andere ist nochmal irgendwie so ähnlich. Also das ist so assoziiert gewesen mit Schickeria und Luxusurlaub. Mhm. Und inzwischen ist es ja mehr Massentourismus.
Ich habe es in der Tat als Schülerin schon eher so als Massentourismus, beziehungsweise damals war Gran Canaria noch nicht für alle erschwinglich, aber Gran Canaria trotzdem eher so als dieses Standard-Reiseziel, was ja hinterher dann zum Massentourismus wurde. Gomera, die Aussteigerinsel natürlich. Mm. Und vor ein paar Jahren war ich mal auf Teneriffa. Und damit sind wir jetzt bei der Insel, die eine derer ist, wo am heftigsten protestiert wird. Heute vor allen Dingen. Seit Tagen allerdings auch schon. Man kann immer wieder Schilder lesen. Canarias se agota, die Kanaren sind erschöpft. Ein Bündnis aus verschiedenen Bürgerinitiativen hat für heute zu Demos aufgerufen und es werden wirklich Massenproteste erwartet gegen den, so heißt es, Ausverkauf der Insel. Sprich, es sind einfach zu viele Touristen und Politik und Touristen gehen sozusagen Hand in Hand. Die ähnliche Debatte, muss man sagen, die wir seit Jahren von Mallorca hören, war mir nicht so klar, dass die Kanaren da auch so extrem betroffen sind.
Ja, auf Mallorca habe ich es verfolgt zu meinen Zeiten, als ich noch bei Greenpeace war. Da war die allererste Gruppe, die Grupo Ornitológico Baleares, hieß das, glaube ich. Also die Naturschützer, Vogelschützer mit dem wunderbaren Xavier Pastor, der das gegründet hatte. Denen ist es gelungen, einen großen Teil der Insel von diesen Hotelhochburgen freizuhalten. Also das ist einfach so, dass sie gesagt haben, ein ganz bestimmter Abschnitt, ich glaube, das ist da, wo heute der Ballermann ist, der darf auf diese Weise bebaut werden und steht für diesen Tourismus zur Verfügung. Und den Rest der Insel versuchen sie zu retten. Mhm. Und so ähnlich wird es jetzt auf den Kanaren auch von Naturschützern versucht. Wobei hier beschrieben wird in verschiedenen Artikeln, ich kann es nicht nachprüfen, aber ich muss es erstmal glauben, dass die Grundstückpreise so derart gestiegen sind durch reiche Investoren auch, dass die Einheimischen selber sich teilweise nur noch sehr kleine, bescheidene und schäbige Unterkünfte leisten können.
Es liegt tatsächlich dran, ich habe mich auch eingelesen, es liegt tatsächlich auch daran, weil ich war erstaunt, zum Beispiel so ein Mensch, der Surflehrer und noch irgendwas, ich habe es jetzt vergessen, also auf jeden Fall was im Tourismus eine wichtige Rolle spielt, war, der auch gefordert hat, es sind trotzdem zu viele Touristen und sie sollen nicht kommen, weil er eben sagt, tatsächlich der Wohnraum wird auch deswegen knapp wegen Anbietern wie Airbnb, wegen Touristen, die irgendwann nicht mehr Touristen sind, sondern die sogenannten Digitalnomaden, also die von den Kanaren aus arbeiten und sich da ihre Domizile finanzieren. Und was zur Folge hat, dass eben auch im Land die Preise in ganz normalen Supermärkten so deutlich gestiegen sind, dass sich die Einheimischen teilweise auch Lebensmittel nicht mehr so leisten können wie vorher. Das ist natürlich dramatisch.
Wobei die Inflation da natürlich auch angekommen ist.
Aber das ist natürlich ein Riesenproblem. Ich frage mich da immer mal so als, was wir hier jetzt nicht lösen können, aber als Touristin. Natürlich war wahrscheinlich jeder von uns schon mal irgendwo in, weiß ich nicht, über die Plattform Airbnb oder irgendeine andere in irgendeiner Unterkunft. Und bringe ich Geld ins Land in irgendeiner Form oder lasse ich es sein?
Ja.
Wie jetzt die teilweise fordern.
Naja, die Naturschützer sind auch nicht die einzigen, die da Interessen vertreten, sondern die Restaurantbesitzer und die Hotelbesitzer und andere Investoren, die werden das schon anders sehen. Die gehen heute nicht auf die Straße, auf diesen Insel.
Aber es sind nicht nur Naturschützer. Also es ist wahrscheinlich eine Debatte, die man einfach noch verfolgen muss.
Sicher, ja.
Und unsere Stunde ist schon wieder vorbei. Wir beide denken jetzt nochmal nach, was wir mit den Kanaren machen. Müssen wir uns noch mal
nicht so schnell hinfliegen.
Vielleicht. Und erst mal lesen. Und was tun Sie in der nahen Zukunft, sprich am heutigen Tag noch?
Einkaufen.
Auch eine spannende
Sehr
Aufgabe.
Sehr unoriginell.
Sie gehen einkaufen, ich arbeite weiter und ich sage danke fürs Hiersein.
Dankeschön.